Herzlich willkommen, everybody, zur finalen Folge Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Jahre 2022. Wir sind heute zunächst zu dritt, eure Co-Hosts. Mit mir stehen hier nämlich meine den treuen Hörerinnen und Hörern schon bekannte Kollegin Leonore Hilchenbach, Anwältin in unserem Corporate Data Team. Hallo, Leonore.
Hallo, Martin. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Und neu im Podcast-Geschäft ist mit uns heute Inga Sievers, Anwaltskollegin aus dem IP-Team. Hallo, liebe Inga.
Hallo.
Mein Name ist Martin Schirmbacher und ich freue mich sehr, dass wir heute kurz vor Weihnachten in dieser Runde zusammen sind. Leonore und Inga, vielleicht stellt ihr euch kurz vor, damit die Zuhörenden wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Ich bin Leonore Hilchenbach und ich bin seit Januar diesen Jahres Rechtsanwältin bei Herting und ich bin im Team Corporate Data und bin dort hauptsächlich für Datenschutzrecht zuständig. Und ja, ich habe bald meine erste Weihnachtsfeier bei Herting.
Sehr bald, wie wir gut wissen.
Tatsächlich heute.
Genau, gleich.
Ja, hallo, mein Name ist Inga Sievers. Ich bin jetzt schon seit einem guten Jahr bei Herting und da in dem Team IP. Und freue mich, heute hier zu sein.
Prima, ich freue mich erstmal. Ich hatte schon gesagt, letzte Folge in diesem Jahr, einem Jahr, in dem es auch in diesem Podcast ein bisschen Umbruch gegeben hat, insbesondere wenn mir meine lieben Podcast-Kolleginnen Maya und Agnes abhanden gekommen sind. Dank und Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und heute ist zugleich nochmal eine Premiere, wenn auch spät im Dezember. Wir haben ein bisschen umgebaut und jetzt praktisch zwei Podcast-Zimmer. Nebenan trägt der Kollege Nico Herting, sehr engagiert für die Rechtsanwaltskammer Koblenz vor. Wahrscheinlich ist er schon genervt von unserem Gelächter. Wir sind jetzt hier nebenan und recorden zusammen unseren Podcast. Nachdem mir am Anfang des Jahres ja, wie gerade erwähnt, mein Podcast-Team ein bisschen auseinandergefallen ist, habe ich mir im Sommer eine kleine schöpferische Pause genommen, aber wie ich finde, im vierten Quartal noch ganz gut nachgelegt. Wer heute hier das erste Mal dabei ist und eigentlich hier ist des Digital Fashion Themas wegen, zu dem wir gleich kommen, der klicke sich mal durch die alten Folgen. Wir haben unter anderem Clubkultur, Film, Forschungsdaten mit Leonore. Wir haben über Whistleblowing Hotlines gesprochen und über Cyber Incidents. Und die emotionalste Folge, auch die will ich euch nochmal kurz ans Herz legen, ist die, die wir Anfang April mit ukrainischen Kollegen über deren Arbeit im Krieg aufgenommen haben. Jetzt ist da Winter und wer da nochmal nachhören möchte und hören möchte, wie wir finden, wie man helfen kann, sollte das sicherlich tun. Und eine tolle Folge, und damit biegen wir langsam in das heutige Thema ein. Eine tolle Folge war auch unsere Fashion Law Episode mit den Kolleginnen und Kollegen von Inga aus dem Team IP, nämlich Olivia Slavik und Konstantin, die berichtet haben, wie es im Fashion Law so zugeht, was da die Themen sind, auch auf ihren Blog hingewiesen haben, fashionandlaw.de. Heute soll es allerdings um Digital Fashion gehen und was sich genau dahinter verbirgt, besprechen wir nachher mit unserem Gast des heutigen Tages, nämlich der Designerin Nina Doll. So, bevor wir aber damit anfangen, gibt es meine übliche Schreibtischfrage. Und weil wir ja die letzte Folge in diesem Jahr haben, habe ich mir erlaubt, die Frage ein bisschen weiterzuziehen und euch zu fragen, was sich im Jahre 2022 so auf euren Bildschirmen und Schreibtischen abgespielt hat. Jo, Leonore, vielleicht fängst du mal an. Was hast du denn in deinem ersten Jahr bei Herting so gemacht?
Ja, also wie ich eben schon erzählt habe, habe ich im Januar hier angefangen im Team Corporate Data und im Laufe des Jahres habe ich dann natürlich viele Mandate mit Datenschutzrecht bearbeitet, aber neben diesen Mandaten habe ich auch ein Legal Tech Projekt innerhalb der Kanzlei auf die Beine gestellt und das Ergebnis von diesem Projekt ist ein Tool und dieses nutzen Kolleginnen und ich sogar mehrmals die Woche, weswegen ich sagen würde, dass sich das schon gelohnt hat, dieses Projekt, und ich bin auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben und dass es auch in Use ist.
Ich auch, hier nur am Rande dabei stand, aber sag vielleicht kurz für diejenigen, die sich damit nicht so auskennen, Buzzword Legal Tech, was hat's damit auf sich?
Also Legal Tech ist eigentlich so ein unbestimmter Rechtsbegriff, also das ist ein Sammelbegriff für Methoden, mit denen man juristische Arbeitsabläufe automatisierter und effizienter gestalten kann. Legal Tech fängt eigentlich schon bei einem elektronischen Aktensystem oder einer Kanzleisoftware an, dass man einen besseren Überblick über Arbeitsabläufe hat, dass man Abläufe, die man regelmäßig macht, wie beispielsweise Gutachten erstellen oder Verträge oder E-Mails verfassen, dass man da schon eine systematischere Vorsortierung der Informationen hat, die man dann für die Arbeit verwenden möchte. Und aber Legal Tech gibt es dann auch schon in Form von zum Beispiel vollständigen Vertragsgeneratoren. Man gibt seinen teilweise individuellen Informationen, wie beispielsweise die Firmierung oder die Anschrift des Mandats in das Eingabefeld ein und am Ende kommt ein Vertrag raus für die Dienstleistung, die der Mandant anbieten möchte. Und das besteht dann aus verschiedenen Textbausteinen, die dieses Tool logisch zusammenführt. Und damit spart man Zeit und Geld.
Sehr, sehr gut. Sparen wir, sparen die Mandanten Zeit und Geld. Ja, wäre natürlich toll. Jetzt haben wir den neuen OpenAI-Chatbot. Der kann das dann alles für uns machen. Genau. Brauchen wir gar nichts mehr selber zu tun. Ganz so weit sind wir vielleicht mit unserem Tool noch nicht. Was hast du, sag mal, vielleicht, was wir da gemacht haben, was du da sozusagen gebaut hast?
Mit einem Kollegen gemeinsam haben wir mit einem externen Dienstleister zusammen ein Tool gebaut, mit dem wir kleine rechtliche Gutachten, die wir regelmäßig für Mandanten erstellen, die auch relativ speziell sind, automatisierter erstellen können. Also wir haben diese Gutachten auch bereits bevor der Zeit des Tools, also wir rechnen jetzt immer vor dem Tool und nach dem Tool, erstellt. Und da haben wir dadurch, dass die Sachverhalte immer relativ ähnlich waren, aber immer Kleinigkeiten unterschiedlich waren, haben wir dann natürlich, wie auch alle anderen Leute, die nicht bei jeder Aufgabe bei Null anfangen, haben wir dann mit den Textbausteinen, die sich schon etabliert haben, gearbeitet. Und dann haben wir uns gedacht, das kann man doch alles effizienter gestalten, indem wir beispielsweise eine Art Eingabefeld und eine Maske vorschalten, wo wir dann anklicken können, wohin dieses Gutachten ungefähr gehen soll, wo wir dann noch einzelne individuelle Informationen einspeisen und am Ende dann aber dieses kleine Gutachten haben. Also die Idee dahinter war die Beschleunigung von diesem Gutachten, von diesen Heraussuchen von bereits erstellten Textbausteinen. Und natürlich gibt's, wie ich eben auch meinte, auch so Freitextfelder und so individualisierbare Bestandteile dieses Tools, weil so völlig ohne eigene Arbeit funktioniert das dann leider doch noch nicht. Das ist der Unterschied zwischen so einem mechanischen Logik quasi und so einer richtigen künstlichen Intelligenz.
Wobei auch die KI ja das Problem hätte, den Sachverhalt sozusagen irgendwie in die Maschine zu bekommen. Der Sachverhalt kommt irgendwie aufbereitet von den Mandanten und dann müssen wir daraus das Gutachten zaubern. Und wenn du sagst regelmäßig, nur damit die Zuhörenden eine Vorstellung bekommen, also zwischen 1 und 10 Fälle am Tag.
Fünf Tage die Woche.
Und für die Auskenner 72 Stunden Frist gilt da. Ich glaube, da wird schon klar, worum es da geht. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen weitergezogen. Warum denkst du, lohnt sich das Legal Tech-Thema, dass sich Juristen damit befassen?
Also ich denke, dass dadurch, dass es immer wiederkehrende, sich wiederholende Sachverhalte sind und immer wiederkehrende und wiederholende rechtliche Schlussfolgerungen aus diesen Sachverhalten, kann man diesen ganzen Vorgang effizienter umsetzen. Und das lohnt sich für Juristen, dadurch, dass man natürlich Zeit spart. Und das wiederum lohnt sich dann auch für die Mandanten, weil sie dann natürlich kostengünstiger gegebenenfalls an diese Gutachten kommen oder an diese rechtliche Bewertung. Und deswegen denke ich, dass sich das für beide Seiten insbesondere lohnt. Und insbesondere aber halt bei Aufgaben, in denen es um Sachen gibt, die sich durch Textbausteine ersetzen lassen. Also bei höchst individualisierten Sachverhalten sehe ich das bisher noch nicht. Aber jetzt mit Blick auch auf die neuesten Entwicklungen im Rahmen KI kann ich mir schon vorstellen, dass das über unser logisches Zusammenfügen-Tool hinausgehend auch vielleicht die Zukunft sein kann, dass da auch noch eine künstliche Intelligenz zugange sein kann und das noch schneller geschehen kann.
Es ist natürlich der Traum, und ich habe schon vor Jahren mit Kollegen international gesprochen darüber, dass das ja so kommen wird und dass man Verträge, man viel, viel Zeit ins Template investiert und dann gar keine Zeit mehr oder praktisch keine Zeit mehr in den einzelnen Vertrag stecken muss. Naja, da sind wir, glaube ich, noch ein Stück weit entfernt davon. Letzte Frage vielleicht. Sind wir denn bald alle überflüssig?
I hope not. Also ich denke, dass, irgendjemand muss ja die Textbausteine und diese Informationen erstellen. Die größte Herausforderung und die größte Arbeit war auch tatsächlich bei diesem Tool, diese logischen Zusammenhänge und den ganzen Tatbestand quasi ordentlich auszuformulieren. Also ich denke, da braucht man definitiv noch einen Juristen. Zudem ändern sich ja auch Rechtsordnungen und bis die KI so weit ist, dass sie das vorhersehen kann, es dauert bestimmt noch, jedenfalls bis zu meinem Advent hoffentlich. Und deswegen, das Tool ist bisher in der Regel nur so schlau wie der Ersteller. Und da der Ersteller ein Jurist oder eine Juristin sein sollte, sehe ich da auch noch Arbeitsmöglichkeiten. Und speaking of which, Inga hier, dich kann man beispielsweise auch nicht ersetzen bei uns. Was hat dich denn in diesem Jahr so beschäftigt?
Ja, hoffentlich. In Bezug auf Mode, die ja auch Thema der heutigen Folge ist, waren es in diesem Jahr vor allen Dingen sogenannte Fake-Shops, die eine Mandantin aus dem Modebereich von uns Probleme bereitet haben. Unter Fake-Shops verstehen wir dabei so Online-Shops, die den Online-Shop unserer Mandantin einfach komplett nachgebaut haben. Die Shops sahen dann genauso aus wie der Online-Shop unserer Mandantin. In den Shops wurden beispielsweise die Wort- und Bildmarken unserer Mandantin verwendet oder auch ihre Produktfotos benutzt. Wir vermuten, dass sich hinter diesen Fake-Shops oder dass diese Fake-Shops so Phishing-Seiten darstellen, die einfach zum Ziel haben, arglose Kunden durch stark reduzierte Preise dazu zu verleiten, Kreditkartendaten und andere sensible Daten an den Betreiber der Seite herauszugeben. Ja, an sich lagen damit dann also ganz klare Rechtsverletzungen vor. Problem an der Sache war immer nur, dass diese Fake-Shops kein Impressum hatten, sodass wir den Betreiber der Seiten nicht in Anspruch nehmen konnten.
Und wie seid ihr dann vorgegangen? Also wenn ihr dann eine Seite hattet, beispielsweise Herting24, die so getan hatten, als würden sie Rechtsberatung à la Herting vornehmen?
Also im ersten Schritt haben wir immer probiert, diese fraglichen Internetseiten sperren zu lassen. Da die Domains der Fake-Shops fast immer auf .com geendet haben, konnten wir uns dann bezüglich der Sperrung nicht, wie wir es vielleicht bei einer DE-Domain getan hätten, an die DENIC wenden. Die DENIC ist die zentrale Registrierstelle aller Domains mit der Länderkennung DE im Internet, sondern mussten andere Wege finden. Meistens haben wir dann die Host-Provider der jeweiligen Website von den Fake-Shops angeschrieben. Also ein Host-Provider ist verbietet Speicherplatz für fremde Inhalte und Domainnamen, für alle, die das nicht wissen. ja, und diese Host-Provider sind auf jeden Fall nach der Rechtsprechung des BGH dazu verpflichtet, rechtsverletzende Inhalte abzustellen. Das heißt, den Zugang zu den fraglichen Internetseiten zu sperren, sofern ihnen denn eine Rechtsverletzung gemeldet wird. Oft hat es schon gereicht, die Host-Provider anzuschreiben und dann wurden diese Fake-Shops gelöscht. Manchmal haben die Host-Provider aber auch ärgerlicherweise nicht geantwortet. In diesen Fällen haben wir uns dann an den Registrar gewendet. Der Registrar ist das Unternehmen, das die Registrierung der Domainnamen durchführt. Der Registrar haftet allerdings nur subsidiär. Das heißt, man kann nur dann zum Registrar gehen oder sich an diesen wenden, wenn der Betreiber der Internetseite oder der Host-Provider zuvor erfolglos in Anspruch genommen wurde. Ja, und so konnten wir eben in den meisten Fällen die Sperrung der Internetseiten bewirken.
Und was ist mit dem eigentlichen Fake-Shop-Betreiber, nachdem, also wenn man das dann gesperrt hat?
Auskunft über den eigentlichen Shop-Betreiber konnten wir leider in keinem der Fälle bekommen. Auch von uns in diesem Zusammenhang dann gestellte Strafanzeigen verliefen immer im Sande. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen stets mit der Begründung, wir konnten keinen Täter ermitteln, eingestellt. Ja, dann aber jetzt lieber mal was zu etwas Erfreulicherem. Martin, was war denn dein Highlight dieses Jahr oder deine Highlights?
Ja, ich glaube, den bösen Buben auf der Spur zu sein, wäre schon mein Highlight, wenn man es denn schafft. Wenn nicht die Antwort der Staatsanwaltschaft ist, wir haben nichts gemacht. Naja, also ja, schwierig, eine Auswahl zu treffen. Besonders absurd, da ich ja die Idee hatte, diese Frage in den Raum zu stellen. Aber ja, ich bin ja wahrscheinlich der hier am wenigsten Spezialisierte, weil ich sowohl Datenschutz als auch E-Commerce und Online-Marketing und auch IT-Verträge mache. Wir hatten tolle Datenschutzprojekte, wo wir Mandanten geholfen haben, ihre Projekte halbwegs rechtssicher auf die Beine zu stellen. Wir haben zu dritt gerade eins halbwegs abgeschlossen mit Zedda zusammen, ja, noch aus dem Medizinbereich. Ich habe, ja, und insofern, ja, digitale Geschäftsmodelle sind heutzutage ja fast immer Plattformmodelle, wo sich dann eben alle möglichen Fragen stellen. Habe auch einen relativ großen IT-Vertrag verhandelt, was Spaß gemacht hat. Insofern ein ziemliches Potpourri.
Ja, es hört sich gut an. Gibt es denn ein Projekt, an das du besonders gern zurückdenkst?
Also, jetzt, womit das andere gerade eingefallen ist, hätte das auch sein können. Aber tatsächlich ein weiteres Projekt, was alle drei der Elemente so ein bisschen verbunden hat, die ich gerade erwähnt hatte. Am Anfang des Jahres, glaube ich, eine Mandantin hat ein Konzept entwickelt, bei dem regionale Biobauern ihren kleinen Hofladen, wo noch die Großmutter sitzt und irgendwie den Leuten Dinge verkauft, durch irgendwie so schön gestaltete Einkaufscontainer ersetzen können. Hört sich jetzt ein bisschen unromantisch an. Es sieht aber tatsächlich ganz ganz gut aus. Es ist sozusagen eine Art digitaler Hofladen, nur ohne Versand, dass die Leute halt da hinkommen können und das unmittelbar nutzen können. Der Container ist verschlossen. Man geht da rein mit der App und kann dann auch unmittelbar mit der App zahlen. Man tut die Waren in seinen in seinen Warenkorb, in seine Tasche eigentlich, und scannt halt mit der App, was man dort kauft und bezahlt dann. Und da stellten sich eine Reihe spannender Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben.
Cool, gibt es das denn auch schon in Berlin?
In Berlin auf dem Alexanderplatz habe ich das noch nicht gesehen. Nee, ich habe tatsächlich jetzt mal geguckt, wie weit die Mandanten eigentlich sind, und war einigermaßen überrascht. Ich glaube, es gibt fast 100, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen gezählt, aber es waren ziemlich viele kleine grüne Haken auf der Google-Karte dort. Fast 100 regionale Erzeuger, allerdings alle regional in der Nähe von oder um Augsburg herum. Ich bin gespannt, ob die Mandanten schaffen, da nochmal den Absprung in den Norden zu schaffen. Bis Brandenburg wird es wohl noch ein bisschen dauern.
Aha, und was haben wir da genau für den Anbieter gemacht?
Also im Prinzip das, was wir immer machen, wenn Leute mit Plattformideen kommen. Wir haben einerseits die Verträge, also letztlich AGB, gestaltet zwischen dem Anbieter der Plattform und den einzelnen Händlern, die sich da registriert haben. Wir haben auch, was wir auch häufig dann haben, einen Mustervertrag gemacht zwischen dem Händler und dem Endkunden, weil bei solchen Plattformen ist ja häufig so, dass die Verträge dann gerade nicht mit dem Anbieter der Plattform zustande kommen, sondern eben mit dem Händler, der auf der Plattform ist, und dem Endkunden. Dort haben wir also einen Mustervertrag gemacht. Im Prinzip ist es ja Sache der Händler, da zu entscheiden, welche Verträge sie ihren Verkäufen zugrunde legen wollen. Aber es ist natürlich einfacher, wenn das dann sozusagen alles einheitlich funktioniert. Wir haben einen Website-Check vorgenommen, uns den Bestellprozess, die Registrierungsprozeduren dort angeschaut. Wir haben uns den Verkaufsprozess aus den Containern heraus angeschaut über diese App. Wir haben Payment-Dienstleister integriert und geschaut, ob das sowohl vertragsrechtlich als auch datenschutzrechtlich geht. Denn ein paar weitere Dienste waren da dabei. Wir haben uns den datenschutzrechtlichen Teil angeschaut. Das hast du gemacht, Leonore, wenn ich recht im Sinne. Da war die schwierigste Frage eigentlich, wer, übrigens auch eine Standardfrage bei Plattformen, wem sollen eigentlich die Daten, jetzt sieht man meine Anführungszeichen, nicht gehören. Soll da eigentlich berechtigt sein an den Daten? Wer braucht dort welche Rechtfertigungsgrundlage? Ist es der Händler, der die Daten als Verkäufer der Ware, die Daten der Endkunden hat, oder ist es der Plattformbetreiber, der natürlich auch ein Interesse daran hat, zu erfahren, was die Leute auf der Plattform da jeweils treiben? Das waren so die wesentlichen Punkte, und ein bisschen bei der Expansion noch geholfen. Ich werde mir den Podcast zum Anlass nehmen, mich dann nochmal zu melden bei dem Mandanten, welche Richtung das da eigentlich weitergeht.
Das hört sich nach viel Arbeit an.
Es war in der Tat viel Arbeit, und es ist den vielen Mandanten und auch so Externen nicht so richtig bewusst, was da jetzt alles dahinter steckt, wenn ich jetzt Startup bin und so eine Plattform gründe, oder was gar nicht so selten vorkommt, wenn ich ein etablierter Retailer bin und jetzt eine Plattform aufmache und meine Produkte jetzt vielleicht oder meine Plattform, die ich sowieso schon habe, jetzt auch anderen Händlern öffnen möchte. Insofern wird unterschätzt, ist in der Tat relativ viel.
So, jetzt kommen wir zu den ästhetischen Themen des Lebens. Heute sprechen wir nämlich über Digital Fashion. Inga und ich haben vor kurzem zu diesem Thema einen Artikel verfasst für den Blog unserer Fellow HertingInnen, und zwar den Fashion and Law Blog. Diesen haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Werbung vorbei. Dabei haben wir das Thema aus der rechtlichen Perspektive begutachtet. Welche Vertragsart ist das und wann rennt man am besten zum Anwalt oder zur Anwältin und so quasi. Wir haben das aus dem Office begutachtet, aber unsere heutige Gästin, die begutachtet das von der Front. Und zwar ist das unsere Gästin Nina. Und nochmal kurz zum Digital Fashion Thema. Was ist das überhaupt? Digital Fashion ist der Oberbegriff für digitale Gestaltung von Kleidungsstücken beziehungsweise Gegenständen, die wir so identifizieren würden als Kleidungsstücke im echten Leben. Es geht wie bei echter Kleidung auch um Design. Kunst trifft hier Zweck. Das Besondere bei Digital Fashion ist, dass es eigentlich nur eine digitale Information ist und sie wird auf Bildmaterialien wie Fotos oder Videos übertragen. Mit gebündelter Vorstellungskraft stellen wir uns jetzt das hier vor. Was ist das genau? Also wir stellen uns jetzt vor, dass unsere Kleidung eben nicht an Physik gebunden ist, sondern dass unser T-Shirt immer, auch wenn wir stehen, dramatisch hinter uns schweben würde. Und das ist im Wesentlichen Digital Fashion. Es gibt hier keine Naturgesetze und im Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Sci-Fi meets Fashion quasi. So wie ich eben schon geteasert habe, hier haben wir eine Gästin, Nina Doll. Nina hat sich bereit erklärt, liebenswerterweise sich unseren Fragen zu stellen. Nina kommt aus Berlin, hat Mode und Design studiert und sich im Laufe des Studiums auf den Entwurf von Digital Fashion spezialisiert. Und in diesem Bereich arbeitet sie selbstständig und hatte bereits Aufträge für die Vogue Portugal. Wir haben Ninas Instagram auch in den Shownotes platziert, falls ihr das auch auschecken möchtet. Und das ist auch ein lustiger Zufall mit Vogue Portugal, weil wir nämlich auf das Thema Digital Fashion durch einen Vogue-Artikel gekommen sind. Und da schließt sich der Kreis. Hallo Nina, schön, dass du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Was genau machst du, Nina? Ich habe das jetzt versucht zu erklären, aber ich denke, du kannst es besser erklären.
Ja, genau. Also du hast es schon sehr gut erklärt, was Digital Fashion eigentlich ist. Und also ein Großteil meiner Arbeit besteht auch wirklich darin, dass ich selbstständig als Digital Fashion Designerin tätig bin. Gleichzeitig bin ich aber auch noch als sogenannte CGI Designerin tätig. Also CGI steht für Computer Generated Images. Also quasi alles, was Bildmaterial ist oder eine Visualisierung, was am Computer erstellt wird. Also sogenannte 3D-Designerin. Das sind so die zwei Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige. Und gleichzeitig unterrichte ich mittlerweile auch Studierende im 3D-Bereich und im Digital-Fashion-Bereich, um vor allem im Modedesign-Studium da den Studierenden nochmal ein bisschen eine andere Richtung zu zeigen.
Und wo hast du selber das gelernt? Auch im Rahmen des Studiums oder wie bist du dazu gekommen?
Genau, also ich habe meinen Bachelor in München gemacht im Bereich Modedesign, also ganz klassisches Modedesign. Bin dann für meinen Master nach Berlin gegangen, habe hier an der HTW meinen Master of Arts gemacht, auch ganz klassisch im Modedesign und hatte eigentlich den Plan, im Rahmen meines Masters mich so ein bisschen auf Strickdesign zu spezialisieren. Einfach aufgrund dessen, dass die Modewelt ja doch ganz schön umkämpft ist und ich mir gerne so eine kleine Spezialisierung suchen wollte, in der Hoffnung darauf, dann leichter einen Job finden zu können. Es kam dann aber doch alles ganz anders, so wie es dann doch meistens ist. Und ich hatte im zweiten Semester, nee, sogar schon im ersten Semester meines Masterstudiengangs, ein Fach, was sich mit dem Thema Digital Fashion beschäftigt hat. Das war für mich auch wirklich der allererste Berührungspunkt, den ich überhaupt mit 3D oder Digital Fashion hatte. Also davor habe ich das selber auch noch nicht gehört. Es ist ja auch noch ein sehr neuer Bereich. Wir haben damals mit einem anderen Programm gearbeitet, als ich jetzt arbeite. Mittlerweile arbeite ich mit Clo3D. Das ist eine Software, die nur für das Erstellen von digitaler Mode da ist. Und wir haben damals mit einem anderen Programm gearbeitet, nämlich Browseware. Ist auch zur Erstellung von Digital Fashion, ist aber noch mal ein bisschen mehr auf die Produktion ausgerichtet. Und ich muss sagen, als wir das angefangen haben in der Uni, fand ich es ganz schrecklich. Ich hatte gar keinen Spaß daran. Ich fand das Programm schrecklich. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum man überhaupt Digital Fashion lernen sollte oder sich damit beschäftigen sollte. Hat dann ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin und habe dann eigentlich gemerkt, okay, nee, eigentlich macht mir das super viel Spaß und ist auch total sinnvoll. Für mich war immer so ein bisschen das Problem, ich wollte immer sehr gerne in dem kreativen Bereich der Mode arbeiten, nicht so gern in der Produktion, sondern wirklich mehr im Design. Mir war aber gleichzeitig auch klar, dass wenn ich mich super kreativ ausleben möchte und irgendwie zu einer kleinen, coolen Firma gehen möchte, werde ich wahrscheinlich nicht wirklich Geld verdienen, was irgendwann natürlich auch mal Thema ist. Gleichzeitig wollte ich aber auch nicht gerne zu einem riesen Konzern gehen, um da 5 Tage die Woche T-Shirts zu designen. Und so habe ich mich dann immer mehr mit dem Thema Digital Fashion befasst, weil ich dann doch der Meinung war, dass das vielleicht eine ganz gute Zwischenlösung ist, um kreativ zu arbeiten, aber nachhaltig zu arbeiten und einfach auch ein bisschen freier zu sein. Und ich wollte dann eigentlich trotzdem ganz normal meine Masterarbeit machen, wie geplant. Dann kam aber Corona dazwischen und unsere Uni hatte zu und ich hatte sehr viel freie Zeit. Und in dieser freien Zeit habe ich mich dann nochmal intensiv mit Clo3D beschäftigt, mit 3D beschäftigt. Was ist 3D überhaupt? Was für Möglichkeiten gibt's? Was für andere Programme hat man da? Was kann man noch machen außer rein Digital Fashion? Und habe mich dadurch so ein bisschen reingefuchst und habe dann auch mit Sculpting zum Beispiel angefangen. Das bedeutet quasi, dass man eigentlich im 3D-Raum organische Formen erstellt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, als würde man mit Ton hantieren, so nur im digitalen Raum. Und habe wirklich einfach angefangen, meine Arbeiten auf Instagram zu posten und habe dadurch dann erste Jobanfragen bekommen. Und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer. Und seitdem bin ich selbstständig.
Ja, cool. Faszinierender Weg vom Strickdesign zu Digital Fashion. Ich habe jetzt so ein bisschen entgegengesetzte Richtungen zu sein. Und du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, was dich sozusagen daran fasziniert. Wobei mir scheint, dass du ja so ein bisschen reingerutscht bist. Ne? Also das ja auch eine Entwicklung war. Aber vielleicht bleiben wir da noch mal kurz für die, es ist ja ein bisschen absurd, haben wir beim Vorgespräch schon gemerkt, dass wir jetzt einen Podcast machen über Digital Fashion, wo man nun also genau das nicht sieht, müssen wir die Shownotes diesmal ein bisschen anreichern, um Links, wo man deine Arbeiten und auf was sonst so zu sagen gibt zum Digital Fashion dann vielleicht mal sieht. Wofür, du hast gesagt, du hast es nicht verstanden, jetzt hast du es verstanden, wofür braucht man es? Also was ist sozusagen der Witz dabei?
Ja, also ich glaube, hier kann man das Ganze echt in unterschiedliche Kategorien ein bisschen aufteilen. Also der eine große Punkt, der ja jetzt auch gerade immer relevanter wird, wenn wir über Themen wie das Metaverse sprechen, ist wirklich Bekleidung zu kreieren, die rein digital existiert und die niemals in der Realität existieren wird. In Hinblick dessen, wie viel Textil eigentlich produziert wird und schon produziert wurde, nur um von der Produktion auf die Müllhalde zu wandern. Glaube ich, haben mittlerweile alle festgestellt, dass sich die Modewelt und Produktion einfach ändern muss. Und ich meine, wenn wir uns auch dieses ganze Thema anschauen von InfluencerInnen und Instagram, die ganzen Themen, wie viel Textil gekauft wird, um es rein digital ja eigentlich zu präsentieren, stellt sich da so ein bisschen die Frage, wieso muss dieses Textil überhaupt jemals physisch produziert werden, wenn es sowieso nur digital gezeigt wird?
Man könnte sagen, weil es ja eigentlich Werbung sein soll. Also wenn du jetzt an die Influencerinnen denkst, dass du sozusagen dass die präsentieren das, damit dann anschließend alle zu den Klamottenläden laufen und das dann kaufen und dann auch selber tragen hoffentlich und nicht nur wegschmeißen am Ende. Genau, aber das ist, man könnte ja auch sagen, wozu braucht ein Avatar, warum muss ein Avatar, die Antwort leuchtet mir schon ein, aber wozu muss ein Avatar cool aussehen? Es tut ja auch irgendwie das vorgefertigte blaue T-Shirt, was dann keins ist.
Genau, also ich glaube auch dieser rein digitale Mehrwert besteht in meinen Augen auf jeden Fall und wird, denke ich, auch in der Zukunft immer noch relevanter, wenn wir uns auch mal überlegen, wie viel Zeit unseres Lebens vor allem auch meine Generation, am Handy oder auf Social Media oder so verbringt, ist es irgendwie auch der nächste logische Schritt, digitale Mode zu denken oder wie wir uns digital präsentieren würden, unser digitales Selbst bekleiden würden, ausstatten würden. Das ist aber, wie gesagt, in meinen Augen trotzdem nur ein Teil von diesem ganzen Digital Fashion Bereich, was ein anderer sehr wichtiger Punkt ist, der für die ganze Modeindustrie relevant ist und auch immer relevanter wird, wo manche Firmen auch leider noch nicht sind, aber in den nächsten Jahren, denke ich, wird da jede Firma hinkommen. Und das ist wirklich einfach die Produktion. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel Samples produziert werden, also Testkleidungsstücke sozusagen, um einfach herauszufinden, welche Farbe wollen wir wirklich produzieren, welches Material wollen wir benutzen, soll der Saum jetzt 5 cm länger oder kürzer sein. Da werden wirklich so viele Prototypen erstellt, die dann immer hin und her geschickt werden. Das ist so viel Müll, so viel Ressourcen, so viel Transportweg auch, der da eigentlich verschwendet wird. Und man kann da auch Digital Fashion ganz unkreativ, sag ich mal, benutzen und wirklich einfach für die Produktion, um diesen ganzen Prozess des Samplings zu digitalisieren und so einfach unfassbar viele Ressourcen zu sparen.
Weil es dann einfach wirklich so aussieht, wie es im Real Life aussieht.
Genau, also ich meine, die Softwares sind ja auch alle noch nicht so alt, dadurch, dass dieses ganze Thema auch noch relativ neu ist. Die entwickeln sich aber immer weiter und es gibt mittlerweile echt so viele gute Tools, mit denen Firmen zum Beispiel wirklich ihre Materialien, die sie in der Realität benutzen, so einstellen können, dass es wirklich 1:1 dargestellt wird, als wäre das jetzt ein echtes Sample. Und man kann auch den Avataren komplett die gleichen Maße geben wie den Fitting-Models. Man kann direkt Tech-Packs erstellen, also quasi einfach ein PDF-Dokument, wo wirklich alle Infos dann automatisch eingespeist werden für die Produktion und spart sich einfach so Tausende von realen Prototypen. Das ist natürlich toll. Und was natürlich dann auch noch ein ganz großer Faktor ist, was eben dann auch wieder zu Werbezwecken benutzt wird, ist einfach, da geht's dann wirklich aber, also da geht's rein um Visualisierung, rein um Kreativität. Und das ist wirklich einfach Kampagnen zu erstellen für Firmen. Also das schließt dann gar nicht aus, dass das Kleidungsstück nicht auch in der Realität entsteht. Oft entsteht es in der Realität oder ist auch sogar schon da. Und dann baue ich zum Beispiel oder auch andere 3D-DesignerInnen diese Kleidungsstücke in 3D nach und entwickeln damit Kampagnen, Fotoshootings, Laufstegvideos, alles Mögliche, was man vielleicht in der Realität nicht so einfach umsetzen könnte oder was in der Realität vielleicht auch gar nicht möglich wäre.
Du bist ja auch so gar nicht an Zeit und Ort gebunden. Also das Model könnte ganz woanders auf der Welt sein und so. Das
würde welches
ja
Model? Sein.
Ja, welches?
ja, im Ernst. Man braucht es ja dann tatsächlich nicht mehr. Und wenn es halt wirklich nur um Image geht, also wir die WettbewerbsrechtlerInnen kriegen gleich Gänsehaut oder gleich Füße, wenn man hört, wenn man hört, naja, dann haben wir sozusagen ein digitales Stück Fashion und nutzen das für Kampagnen, wenn es das gar nicht gibt oder wenn es das dann im Real Life ganz anders aussieht, ist natürlich ein Problem, wenn ich das bewerbe. Aber wenn es so lange wie es um Image geht und darum geht, dass die irgendetwas gut Aussehendes anhaben sollen, dann ist in der Tat die Frage, ob man den Riesenaufwand machen muss, da jetzt ein echtes Shooting hinzustellen, sondern das eben auch zusammenbauen kann.
Genau, ich meine, da kann man natürlich auch wieder diesen ganzen Nachhaltigkeitsfaktor betrachten. Muss es jetzt sein, dass das komplette Team einmal um die Welt fliegt, nur um in der Wüste zu shooten, wenn man diese Wüste zum Beispiel einfach digital nachbauen kann und das Model dann reinsetzen kann oder das Kleidungsstück dann reinsetzen kann?
Aber was sagen da die Leute, die das seit 30, 40 Jahren machen? Und sagen die nicht, das geht nicht anders? Also ist das nicht ein Riesenwiderstand, den ihr dann da als 3D-Fashion-Designer habt, dagegen, oder sind die da pragmatisch und gucken eh nur auf die Kosten?
Also die KundInnen, die ich habe oder die ja auch auf mich zukommen, sind da ja dann doch eher die Firmen, die das finanzieren und ja gar nicht jetzt unbedingt der Fotograf oder die Fotografin, die das normalerweise schon haben. Nee, also das würde ich jetzt gar nicht unbedingt ausschließen. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Wege zu arbeiten. Also wovon ich persönlich einfach ein Riesenfan bin, ist sogenanntes Fotocompositing. Das war auch das, was zum Beispiel in der Vogue Portugal zu sehen war. Und da fotografiert man zum Beispiel ein reales Model in einem realen Setting, kann aber dann auch einfach nur ein weißes Studio sein, was man ja überall auf der Welt hat. Man braucht dann natürlich aber trotzdem einen super Fotograf oder eine super Fotografin, die das Model toll ablichtet. Und ich meine, dieses Model kann dann schon tolle Bekleidung tragen oder noch nicht. Und dann kann man einfach nochmal eine neue Layer an Informationen drauflegen und kann entweder den Hintergrund austauschen. Man kann auch einfach nur Accessoires mit draufgeben. Man kann ganze Digital Fashion drauf arbeiten. Und das ist so das, was ich auch eigentlich mit am liebsten mache, weil ich super spannend finde zu sehen, wie sich die Realität mit 3D oder mit dem virtuellen Raum verbindet und dann dadurch nochmal ganz neue Welten entstehen.
Das richtige Altered Reality.
Ja.
Und bei dem Programm, von dem du eben gesprochen hast, also das benutzt du auch hauptsächlich. Und woher nimmst du da diese Stoffmuster, von denen du gesprochen hast? Also gibt es da so Templates, die du kaufen kannst? Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei Photoshop, dass man oder dass man kann ja auch von irgendwelchen Künstlern bei irgendwelchen Programmen dann die Pinsel, die da programmiert haben oder und dann verkaufen, die kann man ja dann sich runterladen und sowas. Gibt es dann bei diesem Programm, was du verwendest, auch, dass du sagst, ich möchte diese Stoffmuster oder schon so vorgegebene Schnitte, oder wie funktioniert das genau?
Also es gibt in dem Programm selbst schon voreingestellte Stoffmuster, die einfach Basisstofflichkeiten wiedergeben. Also sei das einfach mal eine ganz normale Baumwolle oder ein Jeansstoff oder eine Wolle, also wirklich so die Sachen, mit denen man auch täglich Berührungspunkte hat, die sind dann schon voreingestellt. Es gibt aber gleichzeitig noch ganz viele Parameter, so wie man es auch aus anderen Programmen, wie zum Beispiel Photoshop kennt, wo man einfach selber nochmal einstellen kann, ist der Stoff jetzt ein bisschen dehnbarer, ist er weniger dehnbar, hat er mehr Feste, weniger Feste, wie dick ist der Stoff, diese ganzen Geschichten. Gleichzeitig gibt es aber auch Online-Ressourcen, die man kaufen kann, wenn man einen ganz bestimmten Stoff erwerben möchte, den irgendein anderer Künstler oder Künstlerin schon erstellt hat. Und gleichzeitig, wenn es dann wirklich an die Produktion geht, gibt es sogenannte so Physical-Testing-Kits eigentlich, die Firmen nutzen können, oder BekleidungstechnikerInnen sind es dann meistens in den Firmen, die nutzen können, um wirklich auf den Millimeter genau oder auf die Milligrammzahl genau alles zu testen und einzustellen, dass dann wirklich der Stoff von seiner Beschaffenheit eins zu eins so ist wie in der Realität.
Also nutzt man ja eigentlich dann so als Basis das, was man kennt, so Schwerkraft mit Baumwollstoff, und dann überträgt man das und dann ist das, dann kann man daraus dann weiter basteln, oder man verlässt dann die Realität, wie wir das am Anfang schon hatten, dass man dann sagt so, nein, dieser Baumwollstoff, der schwebt jetzt und so. Das sind ja wirklich unbegrenzte Möglichkeiten, die du da hast. Ja. Und sind die Aufträge eher so Fancy-Aufträge? Also, dass man dann sagt so, wir möchten dieses Kleid, aber es soll dann wirklich auch nach Digital Fashion aussehen? Oder siehst du eher so Aufträge, wo man sagt, ja, das soll schon nah an der Realität sein, aber mit Digital Fashion können wir das jetzt kostengünstiger und nachhaltiger nachempfinden?
Das ist echt ganz unterschiedlich. Also, ich muss sagen, als ich angefangen habe, waren es wirklich hauptsächlich Firmen, die einfach Werbekampagnen erstellen wollten. War natürlich aber auch mitten in der Pandemie, wo einfach viele Shootings oder viele Werbeaufträge in der Realität nicht mehr möglich waren oder man ja auch keine Fashion Weeks mehr abhalten konnte. Das hat uns dann natürlich sehr in die Karten gespielt, weil dadurch viele Firmen auch erstmal auf die Idee gekommen sind, okay, wie können wir anders arbeiten, wie können wir unsere Produkte anders visualisieren. Das heißt, da war es wirklich sehr viel von diesen reinen Werbekampagnen, die dann aber auch von ganz schlichten Renderings, also Renderings bedeutet eigentlich einfach nur, dass man ein Bildmaterial kreiert aus einem 3D-Modell. Das können ganz schlichte Renderings gewesen sein, wie man es einfach in einem Online-Shop sieht. Also wirklich einfach von vorne, von hinten, vor einem weißen Hintergrund. Bis hin zu ganz wilden Visualisierungen, wo die Kleidungsstücke in der Luft schweben und man einen surrealistischen Gletscher dahinter baut. Also das war echt super unterschiedlich. Und jetzt mit dieser ganzen Entwicklung hin zum Metaverse, hin zu Web 3, haben sich natürlich auch die Ansprüche der KundInnen so ein bisschen geändert. Oder, also da spielt mir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Karten, dass ich Modedesign studiert habe und da auch nochmal ein anderes Hintergrundwissen habe, weswegen ich jetzt auch viel mit Brands gearbeitet habe, die eigentlich in der Realität produzieren, jetzt aber auch gerne rein digitale Kollektionen entwerfen möchten. Und da habe ich dann für die wirklich einfach rein digitale Kleidungsstücke entwickelt, die auch niemals in der Realität jemals existieren werden. Und da ist dann natürlich der Kreativität nochmal auf einer anderen Ebene Freiheit gegeben. Also, weil ich meine, das Kleidungsstück muss dann in der Realität weder produziert werden können, noch getragen werden können. Da spielt dann die Schwerkraft auch nicht mehr so eine große Rolle.
Oder ob es das Material gibt, was du dir da überlegt hast.
Genau, da kann dann auch Glas mal schön aus Metall sein, aus Glas. Und niemand muss sich hinsetzen und das wirklich
Man kann sich trotzdem bewegen, obwohl alles starr ist.
Ja.
Sehr gut. Vielleicht kurz noch zu dem sozusagen Business-Aspekt davon. Also jetzt hast du schon viele verschiedene Facetten erwähnt. Wie, also der Markt, ist der dann ja unbegrenzt? Also wo sind so die typischen Anwendungsfälle für Leute wie dich, die jetzt sozusagen 3D-Fashion-Design, du hast jetzt schon gesagt, Kampagnen und so, aber ja, Metaverse, macht Nike denn eine Metaverse-Collection? Gibt's wahrscheinlich schon.
Ja. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Nike wurde ja von Artifacts aufgekauft. Nee, andersrum, Entschuldigung. Nike hat Artifacts gekauft. Und Artifacts waren sehr bekannt dafür, dass die rein digital gearbeitet haben. Und somit hat sich Nike als eine der ersten Firmen da eigentlich schon mal einen ganz guten Platz im Metaverse gesichert, würde ich jetzt mal sagen. Und also da gibt's auch immer wieder Drops mit Artifacts und Nike, die auch echt immer ausverkauft sind. Also das ist wirklich bewundernswert.
Und wie viel kostet so ein Digital Nike Sneaker?
Also ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen nennen bei Artifacts, aber wir sind da schon, glaube ich, im 4- bis 5-stelligen Bereich.
Ach, okay, also dann, das ist ja eine richtige Anlage.
Auf jeden Fall beim Reselling, bei den ersten Drops, meine ich, dass es auch mal noch weniger war oder wenn dann die Stückzahl größer ist.
Ja, echten Sneakern auch dann. Das dann
ja. Es ist ja verrückt, ne? Es ist ja, also was ist verrückt, das ist natürlich auch wiederum vollkommen logisch. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu NFTs und zu der quasi künstlichen Verknappung im Digitalen, die es ja praktisch nicht gibt, ne? Also ja. es gibt ja, also außer dass man Geld verdienen möchte, keinen Grund dafür, das zu verknappen. Ja, das ist ja beliebig kopierbar, das ist nur eine rechte Frage, ob man es darf. Aber möglich wäre es ja. Also jedenfalls, wenn man eine zweite Kopie erstellen kann, kann man auch eine dritte und eine vierte erstellen und verkaufen. Insofern ja, leuchtet total ein, dass das so ist, aber muss man sich halt auch bewusst machen, dass das sozusagen die das ist, woher die Limits kommen. Es ist letztlich eine Festlegung derer, die die Drops machen.
Genau, aber ich glaube, zu diesem ganzen Thema, also mir fällt es manchmal auch noch schwer, das zu greifen. Ich glaube, da müssen wir aber einfach anfangen, das so ein bisschen anders zu sehen, so wie man auch den Kunstmarkt in der Realität irgendwie betrachtet. Ich meine, klar, es ist eine künstliche Verknappung, aber dieses ganze NFT-Thema basiert ja darauf, dass es Tokens sind, die einen bestimmten Code haben, der ja nicht so einfach kopiert werden kann, weil das ja dann wieder ein anderer Token wäre sozusagen. Also ich glaube, da muss man sich diese unterschiedlichen Ebenen so ein bisschen anschauen. Aber genau, dieser ganze NFT-Markt ist auf jeden Fall auch ein Vertriebweg, der relevant ist, der schon mal noch relevanter war und auch wieder relevanter werden wird. Wo sich aber einfach auch noch sehr viel tun muss, vor allem im Digital-Fashion-Bereich. Also ich meine, wenn wir jetzt einfach nur an 3D-Gemälde zum Beispiel denken, glaube ich, kann man das mittlerweile ganz gut verstehen, dass es wirklich eine Art von Kunstsammeln ist und von Token sammeln und es da einfach darum geht, dass man dann zeigen kann, okay, ich besitze dieses Kunstwerk und ich kann damit handeln. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch einfach die Tatsache, dass damit gehandelt wird. Wenn man jetzt an Digital Fashion denkt, stellt sich ja gerade noch so ein bisschen die Frage, was kann ich als Endkonsumentin jetzt damit machen?
Genau, das ist etwas, also wir können ja gleich nochmal auf die vertragliche Seite schauen, aber nochmal kurz technisch. Mhm. Wenn ich jetzt mir von dir ein verrücktes Oberteil designen lasse, dann schickst du mir ein, ja was eigentlich, ein Bild davon, eine Clo3D-Datei, die ich dann, und wie kriege ich das dann auf meinen Insta, aber auch auf meinen Twitter und nicht nur Bilder, sondern vielleicht auch in irgendeinen Metaverse-Avatar. Wie funktioniert das?
Also da gibt's ganz unterschiedliche Plattformen. Also meistens, wenn du jetzt von mir ein Kleidungsstück kaufen wollen würdest, würde das über eine Plattform laufen. Und da gibt's mehrere Plattformen, die dir dann zum Beispiel anbieten, wenn du jetzt von mir das Kleidungsstück kaufst, bekommst du zum einen meine Renderings, die ich erstellt habe, einfach als Bildmaterial, und bekommst aber gleichzeitig auch den Service, dass dieses Kleidungsstück entweder durch eine AI-Technologie, also durch eine künstliche Intelligenz, automatisiert oder durch Handarbeit sozusagen am Computer auf dein Foto gearbeitet wird. Und du das dann somit auf Instagram oder als WhatsApp-Profilbild oder was auch immer.
Oder bei deinem TikTok-Account.
Bei meinem TikTok-Channel.
Bei deinem TikTok-Channel.
Aber da muss es ja schon wieder, das ist schon ein bisschen komplizierter, weil da ist es ja idealiter so, dass ich mich auch bewegen kann mit dem Stück an.
Also Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt zum Beispiel eine App, Zero10, die da sehr weit vorne sind. Das ist wie so ein kleiner Marketplace. Da werden die Produkte aber gerade gar nicht verkauft, sondern das ist eher für DesignerInnen, um ihre Arbeit zu präsentieren und für KundInnen, um es auszuprobieren. Also das geht schon. Aber wie gesagt, also die Technik ist da leider einfach noch nicht ganz so weit, wie sie sein müsste, um es für EndkundInnen komplett spannend, oder ich meine, es ist schon spannend, aber um es wirklich...
Spannend ist es, ist halt nicht interoperabel. Daran liegt es. Ja,
also, da muss einfach noch was passieren und da wird auch was passieren. Also ich meine, da arbeiten gerade so viele Firmen daran. Was ganz wichtig ist, ist einfach, dass die ganzen Programme untereinander nicht funktionieren. Man kann jetzt leider im Moment nicht aus meinem Programm einfach was exportieren und dann auf beliebige Plattformen einfach mal so laden oder in verschiedene Spiele laden oder in verschiedene Apps. Also das funktioniert einfach nicht. Und da wird einfach ganz viel dran gearbeitet, weil solange das nicht 100% einfach funktioniert...
Standardisierung ist, wie es immer ist, ne? Es müsste einen Standard geben und da sind natürlich, was wird der Standard? Da sind natürlich die Interessen unterschiedlich verteilt und da müsste muss der Markt sich wahrscheinlich ein bisschen konsolidieren und dann eine große oder zwei große Plattformen geben und dann ist man eben entweder bei dem Apple oder dem Google Plattformdienst, der das dann schafft, die Renderings auf die 70% größten rauszuhauen. Ne? Vielleicht, ich hatte es ja schon kurz gesagt, vertragliche Seite und Plattform, ihr habt euch ja, glaube ich, eine Plattform mal angeschaut. Wie ist es denn vertraglich? Also was kriege ich denn da?
Also vertraglich beim Kauf eines digitalen Kleidungsstücks, da trennt sich Kleidungsstück schon bei dem Wort digital, weil nämlich das Kleidungsstück, wenn ich es normal im Geschäft kaufe, dann habe ich einen klassischen Kaufvertrag. Aber ein normales Kleidungsstück ist ja körperlich. Und dann kann ich da mit dem Paragraphen 433 körperliche Gegenstände kaufen, aber das funktioniert ja bei Digital Fashion nicht. Und aus diesem Grunde gibt es bei dem Erwerb von Digital Fashion einen Vertrag über sogenannte digitale Inhalte nach 327 BGB. Das ist jetzt auch erst seit 2022 im Gesetz, also das ist jetzt hier brandneu. Und das ist dann auch noch in Verbindung mit dem, was du eben auch schon geschildert hast, Nina, und zwar mit einer Dienstleistung in der Regel, also mit einer Fotobearbeitung beispielsweise, dass man sagt, ich stelle dir hier meinen digitalen Inhalt zur Verfügung, zudem bearbeite ich jetzt dieses Foto von dir. Und ja, im Wesentlichen ist das überhaupt kein Kaufvertrag mehr, womit wir es hier zu tun haben. Aber das ist eigentlich lustig, weil wir ja immer auch nach so Ähnlichkeiten suchen. Und deswegen denken wir dann wahrscheinlich im ersten Moment an, wie ich auch ein T-Shirt kaufen würde. Aber es hat rechtlich tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun.
Ja, es hat auch ehrlich gesagt inhaltlich nichts damit zu tun.
Ja,
und
auch inhaltlich kann ich es nicht mal anziehen. Inhaltlich kann ich es auch nicht anziehen. Und eigentlich das Besondere bei den Verträgen ist eigentlich auch, dass hier müssen diese besonderen Rechte müssen hier geklärt werden. Und dann kommen wir jetzt hier eigentlich auch zum IP-Teil dieser Verträge und was hier überall geregelt werden muss und was ist eigentlich relevant bei einem Vertrag mit Digital Fashion, Inga. Du bist ja hier unsere IP-Expertin. Also was muss ich denn da genau drin regeln und was für Rechte muss ich da drin regeln?
Ja, oder also die Frage kann ich ja auch erstmal an Nina geben. Wie sie das denn in der Vergangenheit gemacht hat. Also wie hast du deine Verträge oder hast du überhaupt Verträge? Was machst du für Verträge, wenn du mit deinen Kunden arbeitest?
Also wenn es jetzt rein um NFTs geht, muss ich sagen, verlasse ich mich da sehr stark auf die Plattformen, die das für mich übernehmen. Oder wo auch für mich geregelt ist, was ich als Dienstleisterin in dem Fall leisten muss, welche Files ich abgeben muss. Und was die ganzen anderen Rechte angeht, habe ich mich da sehr auf die Plattform, wie gesagt, verlassen. Womit ich mich hauptsächlich beschäftige, tatsächlich in meinem Alltag, sind eher die Verträge, die ich mit direkten KundInnen schließe, wo es dann aber gar nicht mehr um einen NFT-Verkauf geht, sondern wo es dann für mich eher darum geht, was für ein Projekt entwickle ich für den Kunden, was muss ich leisten, wie werde ich dafür bezahlt, wie ist der Zeitrahmen, in dem das von mir auch erfüllt werden muss, wann ist das Zahlungsziel, so diese ganzen Geschichten, die für mich wichtig sind.
Okay, und was mit deinem eigentlichen Werk passiert oder was dann der Kunde mit deinem Werk macht, damit hast du dich dann noch nicht so auseinandergesetzt? Oder?
Doch. Ist mir jetzt entwischt. Also wenn ich zum Beispiel eine Kampagne für KundInnen erstelle, dann wird da schon auch festgelegt, in welchem Rahmen das von denen genutzt werden darf. Muss ich aber auch noch an mir arbeiten, weil mir da doch manchmal noch das eine oder andere durchrutscht oder ich manchmal auch doch nochmal vergessen, einen Vertrag aufzusetzen und dann auf einmal mein Video in allen Stores zu sehen ist. Habe ich aber daraus gelernt, achte ich jetzt besser drauf. Aber also da sind auf jeden Fall noch viele Punkte, wo wir, glaube ich, alle als Artists noch ein bisschen vorsichtiger werden müssen oder uns nochmal ein bisschen besser damit beschäftigen müssen, weil das doch gerne mal durchrutscht.
Ja, also das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du so Schutzmechanismen schon etabliert hast, mit denen du dich gegen vor Ideenklau schützt quasi.
Ja, also Ideenklau ist immer so ein bisschen schwierig. Da habe ich jetzt noch gar nicht wirklich was gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass ich da Gott sei Dank persönlich auch noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht habe. Ich weiß, wie gesagt, ich bin da nicht der Profi. Ich weiß leider nicht genau, wie es aus rechtlicher Sicht aussieht. Aber ich meine, so wie viel Bildmaterial und wie viel Visualisierungsmaterial ja auch auf Instagram und überall irgendwie zur Verfügung ist, ist es ja schwierig. Also ich glaube, sobald ich meine Arbeit oder auch freie Arbeit ja schon online zeige, weiß ich nicht, inwiefern ich mich davor schützen kann, dass nicht irgendjemand, auch wenn es nur ein bisschen eine Inspiration ist, davon bekommt. Und natürlich im schlimmsten Fall dann mehr als nur eine Inspiration. Aber genau, also wie gesagt, da habe ich Gott sei Dank auch noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ich habe es aber natürlich schon auch mitbekommen von KollegInnen oder von anderen KünstlerInnen, wo ich in meinem näheren Umfeld oder ich glaube, wir alle als KünstlerInnen schon eher mal leider schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist dann wirklich im direkten Kontakt mit KundInnen, wenn dann mal Verträge doch nicht ganz richtig aufgesetzt wurden und dann sehr lange auf Bezahlungen gewartet werden musste oder Bezahlung vielleicht auch mal gar nicht gekommen ist.
Es geht nicht um die richtigen, es geht immer ums Geld. Aber jetzt kommst du nicht mehr drum rum, um die Beantwortung der Frage, um welche Rechte geht es überhaupt, um welche Rechte muss Nina sozusagen einräumen, wenn sie eine Kundin ein Werk erstellt.
Also zum einen sind natürlich kommt da das Urheberrecht ins Spiel. Dein digitales Kleidungsstück erhält ganz automatisch eigentlich schon Urheberrecht, sofern das digitale Kleidungsstück einen derartigen Grad an Individualität aufweist, dass sie als persönliche geistige Schöpfung im Sinne von § 2 Absatz 2 Urhebergesetz
Schaut
gilt.
Auf den Insta-Channel von Nina, also da habe ich keinen Zweifel, ja, dass es bei allen
gar kein
da
präsentiert werden der Fall ist. Genau, und dann hätte Nina auch die Möglichkeit, was sie offensichtlich in der Vergangenheit noch nicht gemacht hat, aber was man machen könnte, wäre auch an so einem digitalen Kleidungsstück, das könnte man als Design oder als Geschmacksmuster anmelden und dann darüber Schutz erhalten, denn wenn, also Geschmacksmuster ist einfach, auch heißt nichts anderes als Design, das ist nur der Begriff, der auf europäischer Ebene dafür verwendet wird. Genau, und wenn man so ein Design- oder Geschmacksmusterschutz hat, dann dürfen Dritte deinen Design eben nicht ohne deine Zustimmung verwenden. Insbesondere dürfen sie eben keine Erzeugnisse, die dieses Design beinhalten, anbieten, vermarkten und auch herstellen. Eine weitere Möglichkeit, dein Werk zu schützen, wäre natürlich auch irgendwie eine Marke drauf zu machen. Davon hatten wir es jetzt ja vorhin schon. Digitale Kleidung ist eben nicht das physische Kleidungsstück. Deswegen ein Hinweis an all diejenigen, die jetzt vielleicht vorhaben, eine Marke anzumelden. Und wenn sie wollen, dass der Schutzumfang auch auf Digital Fashion geht, dann nicht nur in Klasse 25 anmelden für physische Kleidung, sondern auch noch in Klasse 9.
Genau. Das machen wir gleich am Wochenende.
ja,
Genau, also, das ist ja sozusagen der Unterschied. Ne? Jetzt einerseits, was kann Nina selbst machen? Und andererseits, wenn es Auftragsarbeiten sind, dann wollen ja die AuftraggeberInnen, dass bei denen die Rechte anfallen, dass deren Marke da vielleicht noch dazu kommt, wenn du das duldest. Hast du auch das Recht, das sozusagen nicht zu wollen, logischerweise. Und damit kommen wir nochmal zurück zu der vertraglichen Situation. Ne? Da hattest du ja schon gesagt, du verlässt dich auf die Plattformen. Und dann ist mir im Prinzip aufgefallen, ja, also du hast vorhin schon gesagt, Leonore, wir gucken ja immer nach Altbewährtem und wenn wir die irgendwie die mit physischen Waren vergleichen, aber hier gibt's ja auch eine Parallele zu Stockfotos. Das ist natürlich deutlich komplexer und deutlich mehr Dienstleistung noch mit da drin, aber dieses, dass es eine rechte Kette ist, dass du sozusagen der Plattform bestimmte Rechte einräumst, die kann natürlich nicht mehr ihren KundInnen einräumen als sie von dir bekommen haben. Ist klar, da sind die AGB, glaube ich, dann entscheidend, aber noch nicht so weit vorgeschritten, ne?
Ja, genau. Also bei unserer Recherche, nämlich zu unserem Blogbeitrag, haben wir Kontakt aufgenommen mit einer großen Digital Fashion Plattform, weil wir nämlich verwundert festgestellt haben, dass in den AGB sämtliche Unterlizenzierung ausgeschlossen war, was bedeutet, dass wir quasi, nehmen wir an, wir würden dort ein T-Shirt kaufen, also ein Digital Fashion Piece erwerben, also den digitalen Inhalt nicht kaufen, sondern die Rechte daran, es zu nutzen. Und dann würden wir dieses T-Shirt haben und dann würden wir es aber wiederum bei Instagram beispielsweise hochladen wollen. Und in den AGB von Instagram beispielsweise steht ja drin, dass Instagram auch Nutzungsrechte an meinen Bildern haben möchte, damit es diese verbreiten kann. Aber wenn diese Plattform mir untersagt, dass ich diese Nutzungsrechte an Instagram geben kann, dadurch, dass es in den AGB steht, könnte ich es ja theoretisch gar nicht dort hochladen. Dann waren wir natürlich in Aufruhr und haben eine E-Mail an diese Plattform geschrieben, woraufhin wir eine Antwort bekommen haben, dass sie das ganz toll fänden, wenn wir die Fotos von ihnen bei Instagram hochladen. Also es war, vielleicht war das eine Individualabrede, dass wir nur wir diese Rechte haben, dann das hochzuladen. Aber grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die AGB und auch dass diese Klauseln sich ein bisschen widersprochen haben mit dem, wofür man es dann nutzt, weil man überall, wo man Bilder hochlädt, eigentlich eine Unterlizenz erteilt, dass man diese Bilder auch verwenden kann.
Also, geht ja nicht anders, weil die urheberrechtlich relevante Handlungen vornehmen, sie kopieren das, vervielfältigen das, machen es öffentlich zugänglich, um in der Sprache des Urheberrechtsgesetzes zu bleiben, und wenn es im Designrecht wird, so ähnlich sein. Also das heißt, die brauchen die Lizenzen, die haben halt die falschen Anwälte gefragt, diese Plattform. Aber auch das ist ein Parallelthema, was wir aus den Stockfotos kennen. Auch da gab es am Anfang immer das Verbot, Unterlizenzen zu erteilen, mit der Folge, dass dann die Großen, die AGB auch gelesen haben, die gesagt haben, naja, dann kaufen wir das jetzt hier und dürfen es aber gar nicht so verwenden, wofür wir sie eigentlich gekauft haben, in Social Media nämlich, weil ich eben dort keine anderen Lizenzen erteilen darf. Naja, aber das wird sich, glaube ich, geben, wenn da noch drei Leute anfragen, dann werden die vielleicht ihre Terms ändern. Jo, also rechte Kette, ne, ist das Thema, und dann wird es sicherlich auch früher oder später Standards geben für KünstlerInnen wie euch, vernünftige Verträge mit den Dienstleistern oder mit den Auftraggebern zu schließen.
Ne? Ja. Nochmal zu dem NFT-Thema zurück, weil es wahrscheinlich auch ist auch sehr gut hier passen würde. Du meintest ja eben, Nina, dass du auch NFTs NFTs an deine Werke quasi dranhängst, so als Digital Certificate, dass das jetzt quasi von dir das Werk ist. Aber das, also wie hast du dich damit weiter auch beschäftigt oder ist das einfach quasi, das kam hinzu mit den Vertragspartnern, die du hattest?
Also bei mir kam das eigentlich dadurch, ich wurde mal das ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile fast eineinhalb oder zwei Jahre her, da hatte ich so meinen ersten Berührungspunkt mit diesem ganzen Thema NFT, Blockchain, Cryptocurrency, also so dieses ganze Themenfeld, was für mich ein großes Fragezeichen war damals.
Wie für uns alle wahrscheinlich, ja. Wo kam das denn her?
Und ich glaube, es hat sich auch immer noch nicht jedes Fragezeichen gelöst, aber ich arbeite daran. Aber da wurde ich eigentlich von einer Firma kontaktiert, die für mich die ersten waren, die Digital Fashion als NFT verkauft haben. Also zu dem Zeitpunkt habe ich es dann schon mal am Rande mitbekommen von anderen KünstlerInnen, die ihre Werke als NFTs verkauft haben, aber noch gar nicht im Digital Fashion Bereich. Und das waren dann zumindest für mich so die ersten, die das gemacht haben. Und die hatten mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Kleidungsstück zu designen oder auch noch mit einer anderen Künstlerin ein Kleidungsstück zusammen zu designen, um das dann als NFTs über deren Plattform zu verkaufen. Und da ich damals auch sehr interessiert daran war oder es auch einfach eine neue Erfahrung für mich war, habe ich da auch mitgemacht, was auch sehr erfolgreich war. Und es war eine super Erfahrung. Und dann kamen mit der Zeit immer mehr NFT-Plattformen auf den Markt und es hat sich immer mehr getan. Und für selbstständige KünstlerInnen kann das einfach auch ein guter Weg sein, um die eigene Arbeit zu monetarisieren und einfach nochmal eigene Vertriebswege zu schaffen. Genau, deswegen habe ich auf jeden Fall da auch so ein bisschen mitgemacht. Mittlerweile oder jetzt gerade im Moment mache ich das nicht mehr so richtig, sondern helfe, wenn dann eher Brands ihre Plattformen zu bauen oder mit Brands zusammen Produkte zu kreieren und verkaufe aber wenig noch direkt meine eigenen NFTs. Genau.
Ja, das klingt doch danach so, als wären NFTs eigentlich ein guter Standard, wenn man so selbstständig und so im eigenen Vertrieb seine Werke dann an den Mann bringen will oder an die Frau oder auf jeden Fall. Das bei NFTs ist ja auch das Coole an der Technik, dass es ja, also kennst du Smart Contracts? Hast du davon schon mal was gehört?
Ja.
Das also zusammengefasst ist ja die Möglichkeit, wenn du deinen NFT quasi in die Welt hinausgibst und dann wird das Werk nochmal verkauft oder verliehen oder was auch immer, dass dann in diesem Smart Contract in der Blockchain diese Transaktion quasi aktiviert wird, wie bei so ein bisschen bei so einem Kaugummiautomaten, wo man dann das Geld reintut und dann kommt das Kaugummi raus und so.
Da waren sie wieder die Juristen aus den 80er Jahren.
Und ohne dass du jetzt quasi irgendwelche, dass du das so davon mitbekommen musst oder dass irgendwelche Willenserklärungen an dich getragen werden müssen oder so, dass dann der Smart Contract dann, weil du die Urheberin des Werkes bist, dazu führen würde, dass dann zum Beispiel so eine monetare Ausschüttung ausgelöst wird. Das bedeutet, dass du eigentlich in Vertrauen auf dein funktionierendes NFT eigentlich durch den Smart Contract dann auch eine weitergehende Vergütung auch sichern kannst, was natürlich auch insbesondere dadurch, dass es digital ist und wir schon festgestellt haben, dass es noch viel schneller vervielfältigbar sein kann. Es führt ja dann bei Weiterverkauf auch dazu, dass du auch ein bisschen was davon hast oder auch mehr davon hast, wenn das weiter...
Ja, aber helft mir nur noch mal, das ist doch dann, also wo unterscheidet, ist es dann eigentlich noch Digital Fashion? Also das könnte doch dann auch irgendein anderes Kunstwerk sein. Also es ist ja dann nicht, es ist dann wahrscheinlich Personen, die was anhat, die dann auf den Bildern sind, die als NFT geformt werden. Oder kann ich es auch, also gibt es dann diese, könnte ich denn das NFT dann auch in irgendeinem Metaverse einsetzen? Das ist wahrscheinlich nicht, wenn ich es nicht über die Platte, das ist...
Kommt ganz drauf an. Also da gibt es wieder... total viele unterschiedliche Wege, je nachdem, was für ein NFT es genau ist, welche Plattform es ist. Das NFT, was ich als erstes verkauft habe, oder dieses Projekt, wo ich am Anfang mitgemacht habe, da ging es wirklich hauptsächlich darum, dass die KundInnen dann dieses Kleidungsstück sozusagen digital besitzen. Da war aber noch gar nicht die Rede davon, das wird jetzt auf dem Foto bearbeitet oder das kann im Metaverse getragen werden, sondern da ging es wirklich rein darum, so wie man sich jetzt vielleicht im echten Leben eine Designer-Handtasche kaufen würde. Genau. Nur, dass man da halt dann das Bildmaterial oder das Videomaterial davon hat. Und das kann dann natürlich so weiterverkauft werden, ohne dass da noch irgendwie eine Person dann mit auf dem Bild zu sehen ist. Und dann gibt es natürlich wiederum NFTs, die man kauft, wo man auch einfach das reine Bildmaterial hat, wo man sich dann aber als Zusatz, solange man das NFT quasi
hat, oder
solange es einem gehört sozusagen, kann man sich halt dann, kann man diesen Service nutzen und sich das auf dem Foto bauen lassen. Natürlich gibt es aber auch Kunstwerke, die verkauft werden, was dann vielleicht auch schon ein Rendering ist, wo ein Avatar mit drin steckt oder ein Model.
Klar, du kannst ja also, alles zum NFT machen. Das ist ja, ist ja letztlich nur eine Datei, ob sie jetzt, also das Rendering ist, stimmt, ist ja, und ein, oder eine Clo3D-Datei ist oder wie auch immer, das, was da rauskommt, kann man ja immer zu NFTisieren. Okay, spannend. Das ist ja, also die Quintessenz Wir hatten vor ein paar Folgen eine Filmproduzentin hier, die uns, genau, ich musste vorhin schon dran denken, genauso wie du gesagt hast, naja, da hätte ich ein bisschen mehr mich kümmern müssen und so. aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Da fällt man halt ein, zwei Mal auf die Nase und hat den ganzen Stress nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Aber im Prinzip ist das alles Arbeit für uns. Ne? Also es ist halt, es ist eine, das ist halt das ganze Design steht am Anfang, aber bis zur Verwertung sind halt alles rechte Fragen, vernünftige Verträge, vernünftig standardisierte Verträge möglicherweise, dass man eben auch weiß, was man da bekommt. Und dann hast du hier noch den zusätzlichen technischen Aspekt, dass man halt als Designerin nur sehr begrenzt in der Hand hat, wofür man das dann technisch eigentlich am Ende einsetzen kann. Das hängt halt von vielen Sachen ab, die du nicht beeinflussen kannst, die sich in der Zukunft hoffentlich ändern werden, dass ich dann halt an meinen virtuellen Kleiderschrank gehe, wenn ich morgens ins Metaverse gehe und mir halt die aus von 7 verschiedenen Designern von 7 verschiedenen Plattformen aussuchen kann, was ich jetzt eigentlich anziehen möchte heute im Homeoffice.
Ja. Beim Zoom-Call.
Ja,
also ich meine, da gibt's schon Implementierungsmöglichkeiten.
Ja, Zoom habe ich schon Calls. Gemacht, ja. Machen wir jetzt mal.
Die gebügelte Bluse.
Endlich eine gebügelte Bluse. Oder deine? Ja. Nein.
Sind dann im Moment noch viele Accessoires? Weil da kommen wir wieder zu einem anderen Punkt, Full-Body-Tracking einfach noch nicht optimal funktioniert. Aber alles, was mit dem Gesicht zu tun hat, Face-Tracking für Ohrringe, eine Krone, weiß ich nicht, solche Geschichten funktionieren ganz gut.
Das hat ja auch total die Überschneidung praktisch mit Filtern eigentlich auch. Also so Digital Make-up, alles.
Ja. Top. Ich habe noch eine letzte Frage, die wollte ich schon am Anfang stellen, aber dann sind wir vom Thema abgekommen. du hast ja deinen Weg gesagt sozusagen, hast klassisch Modedesign studiert und bist jetzt sozusagen ins Digital gegangen und sitzt der jetzt, wenn ich es richtig verstehe, mit Verlaub den ganzen Tag am Rechner. Vielleicht malst du es auch vorher, aber wahrscheinlich malt man nichts mehr offline, ne? Man malt es direkt am Rechner.
Vielleicht mal, es kommt auf das Projekt an, manchmal vielleicht auch noch ein paar Sketches für die Ideenfindung, aber sonst... Ist
kann
sehr
man ja wahrscheinlich auch schon online machen, genau. Und gibt es welche, die sozusagen selber machen wie du, aber nie was mit Mode am Hut hatten, die quasi aus der, ich sag mal, aus dem Game Design kommen oder aus der Softwareentwicklung kommen?
Auf jeden Fall, also ganz, ganz viel. Ich glaube fast der Großteil, würde ich jetzt mal sagen, oder die meisten Leute, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, haben einen anderen Background als ich und kommen eher aus einem Grafikbereich, aus einem Medienbereich. Game-Bereich, so diese ganzen Geschichten. Es wird aber langsam mehr. Ich meine, dadurch, dass auch dieser Digital-Fashion-Markt wächst, ändert sich natürlich zum Beispiel auch die Ausbildung. Und so wie ich es auch vorhin schon angedeutet hatte, ich unterrichte mittlerweile auch. Und es gibt einfach jetzt langsam immer mehr Kurse an Universitäten und Hochschulen, um die Studierenden auch auf diesen Karriereweg so ein bisschen vorzubereiten.
Oder der scheint mir ja, das ist nämlich meine eigentliche Frage, der scheint mir ja lukrativ zu sein, oder? Also würdest du die, ich würde sagen jungen Leuten, aber Leuten wie dir empfehlen, den Weg einzuschlagen?
Ja, schon. Ich bin einfach ganz stark der Meinung, dass die Modebranche, wie sie die letzten Jahre agiert hat oder wie sie auch immer noch agiert, es geht so einfach nicht mehr weiter. Man muss was ändern. Ich glaube, das merkt auch jeder. Und ich meine, wenn ich vor allem an junge Kreative denke oder wenn ich auch an meine Studienzeit zurückdenke, wie viel Geld und Ressourcen es auch einfach verlangt, um klassische Modekollektionen auf den Markt zu bringen oder gar nicht unbedingt auf den Markt zu bringen. Es reicht ja, seine Abschlusskollektion zu fertigen, um die zu zeigen. Also das ist so teuer. Ich will nicht wissen, wie viele tolle Modestudierende es eigentlich gibt, die so tolle Kollektionen rausbringen könnten und es aber aufgrund von Ressourcenmangel nicht tun können. Und wenn ich jetzt da mal darüber nachdenke, dass man dann die Möglichkeit hat, seine komplette Kreativität und seine ganzen Ideen einfach virtuell zu realisieren und so der ganzen Welt eigentlich zu zeigen, was man für tolle Arbeit macht, dann...
Noch dazu entreichert um den Fakt, dass es eine Funktion erfüllen muss. Ne? Also es muss weder die Körper bedecken, es muss nicht warm halten, es kann einfach nur cool aussehen und kreativ sein. Das ist schon irgendwie nicht so schlecht.
Und ich meine, also es wird immer mehr Jobs in diesem Bereich geben. Unsere Welt verändert sich, es geht immer mehr in den digitalen Raum, die Technik verändert sich, es wird immer mehr Möglichkeiten geben. Deswegen, also ich denke, ich kann komplett verstehen, wenn das nicht für jeden der richtige Karriereweg ist, klar. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Fachbereich, der an Universitäten und Hochschulen unterrichtet werden sollte, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen.
Ich gucke in die Runde. Ich glaube, das können wir als Schlusswort gelten lassen. Prima, vielen Dank, Nina. Ich bin excited, begeistert, ob des Einblicks, den du uns hier gegeben hast. Wie gesagt, im Prinzip hätten wir das als Podcast machen müssen, aber wir werden versuchen, so viel wie möglich Bildmaterial nachzureichen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ganz toll. Und ja, wir kommen bestimmt nochmal in einer Metaverse-Folge oder so.
Ich wollte gerade sagen, see you in the Metaverse. Ja, wir kaufen dann bei dir eine Metaverse.
Ja, danke für die Einladung. Ich meine, für mich ist natürlich auch spannend, nochmal die rechtliche Seite zu hören, um auch davon noch ein bisschen was mitzunehmen.
Prima, vielen Dank dir.
Danke. Danke.
Das war sie, die letzte Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Jahr 2022. Folge 33 ist im Kasten und ich bedanke mich herzlich und freue mich, dass ihr dabei wart bei meinen beiden Co-Hosts Inga und Leonore. Vielen Dank, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall kommt die Begeisterung, so mag ich das. Ja, liebe Zuhörenden, freut ihr schon auf die nächsten Folgen. Im Januar kommt die Landesdatenschutzbeauftragte von Niedersachsen, Barbara Thiel, zu uns und gibt ein bisschen Auskunft darüber, was ihre Behörde eigentlich so treibt. Jo, uns bleibt nur Tschüss zu sagen. Die übliche Bitte um Bewertungen und Likes und Teilen erspare ich mir diesmal. Ja, Happy Christmas, ein paar ruhige Tage und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.